Wir starten mit Wortwechsel.
Blaue Seite.
Wort.
Wort.
Wortwechsel.
Wechsel.
Wechsel.
Wortwechsel.
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 Genau. Das Intro hat es schon verraten. Willkommen zu einer neuen Folge von Wortwechsel. Hier ist Lene, heute mit Ewald Ahrens.
Schön, bei euch zu sein.
Und ich würde starten mit meiner Einstiegsfrage. Und zwar, in Ihrem Buch Die Liebe an miesen Tagen gibt es einen Satz, der mich persönlich sehr beeindruckt hat und der hängen geblieben ist und den ich mir auch direkt aufgeschrieben habe, weil ich ihn so schön fand. Und darauf wollte ich meine Einstiegsfrage basieren, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar ist dieser Satz relativ am Anfang, aber das Museum meiner Liebe zu verkaufen. Und daher lautet meine Frage an Sie, welche Dinge würden sich im Museum Ihrer Liebe befinden?
Oh je, aber ich glaube, da wäre eine ganze Reihe von Sachen drin. Also auf jeden Fall, da wären ein paar Briefe drin, Bilder, eine ganze Reihe von WhatsApp-Nachrichten oder schon ein bisschen eher auch SMS oder so. Und ja, und dann wahrscheinlich auch, ich glaube, ich würde auch, ja, also da wären ein paar, es wären ein paar Bücher drin, die ich geschenkt bekommen habe und ein paar Bücher, die ich schenken würde. Also die wären in meinem Museum meiner Liebe, wenn es denn zu verkaufen stünde.
Ja, ach, das ist eine schöne Antwort. Dann hoffen wir mal, dass es nicht zu verkaufen steht, und sondern dass es gefüllt bleibt.
Da hoffen wir drauf, ja.
Ja, das wäre doch schön. Gut. Meine nächste Frage bezieht sich ein bisschen auf das Wetter und die Jahreszeit, die wir da gerade draußen haben, denn gerade ist es klirrender Winter. Ich glaube, bei Ihnen auch, Sie entspannen sich nicht gerade auf einer Sonneninsel. Aber in Alte Sorten war eine der Sachen, die für mich, wechseln wir einmal das Buch, aber die für mich Alte Sorten besonders gemacht hat, war die Beschreibung des Spätsommers oder des Sommers generell. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Ist das irgendwie Ihre Lieblingsjahreszeit oder Ihre Lieblingsbeschreibung, oder ist es Winter, und wie schreibt sich sowas?
Also Winter ist es nicht unbedingt. Ich finde es schon schön, dass es den Winter auch gibt, weil ich mich dann wieder ganz anders auf den Frühling und den Sommer auch freue. Aber eigentlich ist meine absolute Lieblingsjahreszeit eben genau der Spätsommer und der Herbst. Also so September, Oktober, das sind wirklich so die Tage, die ich besonders liebe. Ja. Und deswegen beginnt Alte Sorten eben auch am 1. September, weil es so ein, ja, das ist so ein bisschen besonders für mich. Da ist es ist noch warm und oft auch noch sonnig, aber es ist in allem schon, schwingt so ein bisschen der Abschied schon mit, weißt du? Und die, und auch etwas, es ist immer schon ein kleines bisschen Wehmut dabei. Und gleichzeitig hat man dieses Gefühl, man möchte die Tage umso mehr genießen. Ja. Im Sommer ist es wie, als wäre ganz viel davon da. Diese ganze Fülle, da muss man das gar nicht. Aber wenn es zum Herbst geht, dann ist dieses Gefühl da, dass ich mir denke, jetzt noch einmal mit allen Sinnen und ja, so ganz tiefe Züge aus dem Becher nehmen. Ja? Das ist so in der Art. Und deswegen ist das wohl immer wieder, also das ist in Büchern immer wieder eine Jahreszeit, die ich gerne beschreibe und die ich versuche zu fassen.
Ja, das ist schön. Ich finde, dass dieser Übergang ist auch sehr, sehr symbolisch für Alte Sorten, finde ich, gerade, dass es so anfängt, dass dieser Startpunkt ist und dass es dann immer wieder, es wird Herbst und dann aber am Ende wieder wärmer, und das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Und was, worüber man sich ruhig nochmal länger Gedanken machen kann und was auch ja die Atmosphäre des Buchs, finde ich, sehr beeinflusst. Genau, und wenn wir so ein bisschen bei Alte Sorten bleiben oder auch bei Ihren Büchern generell, ist eine Sache, die ich da sehr schätze, dass Sie es schaffen, dass Sie sich selbst in stressigen Szenen oder für die Charaktere stressigen Szenen Zeit nehmen, um so die Lesenden ein bisschen an der Hand zu nehmen und so unaufgeregt die Szene zu beschreiben. Aber es geht irgendwie immer noch voran und da sind Dialoge. Und ich schaffe das zum Beispiel, also ich schreibe auch und ich schaffe das irgendwie nicht immer, dass ich das so hinkriege, noch ein bisschen, selbst wenn da irgendwie ein Kirchturm hochgerannt wird, so dabei zu bleiben. Wie bekommen Sie das hin?
Ja, aber ich schau, das ist so, wie alt bist du, Lene?
18.
18. Naja, ich habe so, vielleicht würde man sagen, so mit 15, 16 angefangen zu schreiben, ja? Und dann muss ich sagen, für mich, ich hätte gesagt, die ersten 10 Jahre so von 15 bis 25, das ist alles Übung. Das ist alles Fingerübung, bis man dann das erste Mal das Gefühl hat, man kann ein bisschen zufrieden sein mit dem, was man schreibt. Und selbst dann würde ich nochmal sagen, dann kommen wir nochmal, das ist wie für mich, wie wenn es nochmal 20 Jahre sind. Also alte Sorten, zwei Leben hätte ich vor 20 Jahren auf gar keinen Fall schreiben können. Und ich glaube, dass das Witzige ist ja, dass eigentlich alle anderen Künstler, also die Schauspieler gehen auf die Schauspielschule, die Musiker aufs Konservatorium, die Künstler auf die Akademie und so. Bloß bei uns Schriftstellern ist es dann irgendwie so, als müsste das alles von alleine kommen, als wäre das alles schon da, man müsste es können. Und dabei ist es auch ein Handwerk, das man lernt. Aber wir lernen es natürlich hauptsächlich autodidaktisch, dadurch, dass wir einfach ganz viel lesen.
Ja.
Und dann willst du das schreiben, und so habe ich angefangen zu schreiben, ja, dann willst du das schreiben und denkst dir, ja, aber es wird nicht genauso, es ist nicht genauso, wie ich mir das vorstelle. Und das ist so ein langer Prozess, ja, dass du dann gelingen dir mal Sätze und du denkst dir, ah, jetzt, und dann geht es wieder nicht.
Ja.
Und so geht das wirklich voran. Ich glaube, manche Sachen könnte ich auch sagen, wie man es macht. Aber ganz vieles ist tatsächlich so, dass du übst und übst und übst. Ach, ja, anstrengend.
Ja, es muss sein, Übung macht den Meister schon irgendwie. Und ich kenne
es auch. Ja, es ist echt so.
Und dann wird man gefragt, ja, werden Sie wahrscheinlich in Interviews auch oft gefragt, wie kommen Sie darauf oder woher nehmen Sie Ihre Ideen? Ja, aneignen oder sich irgendwie üben. Das kommt irgendwie, also es ist ja nicht irgendwie ein Werkzeugkasten, also nach einer gewissen Zeit, bei manchen Sachen vielleicht schon, aber man hat ja nicht für alles irgendwie so ein großes Methodikbuch parat, sondern es kommt einfach...
Nee, überhaupt nicht. Ja, also es gibt so Sachen, von denen denke ich mir, ja, bei Dialogen, das funktioniert besser, ne, zum Beispiel, aber ach, ich weiß auch nicht, ich kann es... an manchen Sachen sitze ich tatsächlich immer noch sehr lang.
Ja. Ja, das verstehe ich. Es ist ja manchmal, es ist so ein bisschen divers. Mal geht es leichter, mal schwerer. Und wo wir jetzt schon gerade bei diesen Szenen waren, ich habe ja die Szene beim Kirchturm zum Beispiel erwähnt, das ist eine Szene aus Alte Sorten. Und wir haben hier im Bücherpiratenhaus tatsächlich mal eine inszenierte Lesung von Alte Sorten gemacht und haben das gespielt. Und ich habe Sally gespielt und ich habe mich von ihr tatsächlich sehr verstanden gefühlt, weil sie oft sehr wütend ist. Aber ihr tut es halt auch oft nicht leid, sondern sie fühlt das halt so und sie lässt es raus, hatte ich das Gefühl. Und ich fand das sehr beeindruckend. Und ich habe mich gefragt, wie schreiben Sie so ein komplexes Gefühl, ohne dass es irgendwie klischeehaft wirkt oder gezwungen? Weil das finde ich manchmal gerade bei Büchern, wo Jugendliche so dargestellt werden, so...
Ich glaube, das ist am ehesten noch so, dass ich irgendwie noch weiß, wie sie es angefühlt hat. Und versuche das und versucht habe, das zu bewahren, ja. Oder wenn ich das schreibe, dann versuche ich, oder dann bin ich nochmal zurück und denke mir, jetzt kann ich sagen, wie es sich angefühlt hat. Das hätte ich damals nicht gekonnt.
Ja.
Also ich hätte es nicht in Worte fassen können. Und jetzt das Gefühl noch zu haben, also zu wissen, wie es sich anfühlt, aber gleichzeitig die Mittel haben, es zu beschreiben. Ich glaube, das ist vielleicht das, was es dann ausmacht. Weil Erich Kästner hat das mal so schön gesagt, ich fand das so, so wunderbar, dass er schreibt ja im Vorwort zu einem dieser Bücher, ja, die Erwachsenen wollen euch immer sagen, dass die Kindheit alles so Zuckerschlecken ist und alles so einfach und klar und so. Dabei ist es manchmal einfach verdammt schwer. Und man hat genauso, und selbst wenn sich das von außen anders anschaut, ja, aber die Probleme, die von außen vielleicht klein aussehen, sind für einen selbst zu dem Zeitpunkt einfach echte, große, richtige Probleme, über denen man auch verzweifeln kann. Und das nicht zu vergessen, das ist, glaube ich, etwas, was Kästner da schreibt, und er sagt, vergesst eure Kindheit nicht, vergesst nicht, wie sie es angefühlt hat. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, beim Schreiben.
Ja, das ist ein schöner Grundsatz, finde ich auch. Es ist sehr lustig, dass Sie Erich Kästner erwähnen, denn dazu habe ich noch eine Frage vorbereitet.
Oh, gut, ja.
Und zwar haben Sie in einem Interview gesagt, dass so ein bisschen Ihre all-time-favorite Bücher zum Beispiel von Erich Kästner und Michael Ende sind. Und ich liebe diese beiden Autoren auch sehr und vor allem ihre Bücher. Was lieben Sie so daran? Sie haben gerade schon Kästner zitiert, aber vielleicht...
Naja, weil es... die wirklich große Kunst ist es, ein Jugendbuch zu schreiben, das du auch als Erwachsener noch lesen kannst. Mhm. Also Momo zum Beispiel. Oder die unendliche Geschichte natürlich. Weil die so viele Ebenen hat. Die hat Ebenen als Kinderbuch sozusagen. Als Kinderbuch, als Jugendbuch, die tatsächlich einfach funktionieren... mit einer Abenteuergeschichte. Aber das, was drunter liegt und was man mitliest als Erwachsener dann, das macht so ein Buch so zeitlos. Und das ist bei Kästner auch ein bisschen so. Und deswegen finde ich, mit so einer einfachen Sprache, wie bei Momo oder bei der unendlichen Geschichte oder eben bei Kästner, beim doppelten Lottchen oder wo auch immer, das ist eine einfache Sprache, aber trotzdem ist die Botschaft und die Erzählung nicht so einfach. Da sind Sachen dabei, die sind, die liest du dann als Erwachsener mit einem neuen Blick darauf. Und das ist etwas, deswegen bewundere ich das. Und das ist auch etwas, von dem ich denke, das möchte ich auch können immer wieder. Ja, auch wenn die Sprache relativ einfach ist, trotzdem das sagen zu können, trotzdem anzudeuten, was im Kopf der Leserin dann eben doch passiert, dass eine zweite Ebene aufgeht. Oder vielleicht manchmal auch eine dritte. Und das finde ich spannend.
Ja, also ich finde durchaus, dass sie das sehr oft schaffen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich finde ihre Bücher super toll, aber zum Beispiel auch meine Oma ist ein großer Fan.
Danke.
Und das ist halt was ich finde, schaffen nicht viele. Es gibt halt auch in den Köpfen der Menschen, finde ich, so die Kategorien, das ist ein Jugendbuch und das ist irgendwie Prosa für Erwachsene. Und das finde ich so schade, weil natürlich können auch Jugendliche Bücher lesen, die eher für Erwachsene
klingen. Ja, natürlich, ganz klar. Also das ist so, ich habe mit 15, 16 Kafka gelesen. Ich habe ganz viel von dem noch nicht verstanden, aber dass da was drin war, das habe ich schon, das war schon so. Und auch... ich habe total viele Erwachsenenbücher gelesen. Ich habe einfach alles gelesen. Ich habe auch Jugendbücher geliebt, aber natürlich auch Erwachsenenbücher. Und das, was ich, manches habe ich nicht verstanden, habe ich drüber weggelesen. Aber das ist, ich finde auch, dass diese Kategorien zu streng oder das ist vielleicht auch in Deutschland ein bisschen so, ja. Muss man denken, ich habe auch heute noch, als ich bin auch ein Harry Potter Fan. Ja? Ich habe mir gedacht, das ist einfach eine so gut erzählte Geschichte. Und von dem fünften Band war ich ein bisschen enttäuscht. Ne? Aber sechster und siebter war wieder toll. Und das ist eben das, was ich meine. Du kannst... Ich war überrascht, dass der große Sommer, das alte Sorten, tatsächlich auch von Jugendlichen gelesen werden. Aber dann dachte ich mir, ja klar, hätte ich ja auch. Ich dachte bloß, heute macht das keiner mehr. Aber es geschieht immer noch und das finde ich cool.
Doch, durchaus. Ich finde es auch sehr, sehr cool. Und gerade bei Harry Potter muss ich sagen, da kommen immer Leute um die Ecke, die dann sagen, aus der Harry Potter-Phase bist du jetzt raus, oder? Nee, durchaus nicht.
Nee.
Also ich finde
das ist auch wirklich was dann so allmählich zu unserem kulturellen Gut gehört. Ja, das ist genauso, man zitiert daraus irgendwas und literarisch halbwegs Interessierte wissen, was gemeint ist. Ja. Ja? Und das finde ich einfach eine schicke Sache.
Ja, total. Gleichgesinnte finden. Finde ich auch sehr schön. Wir haben gerade auch schon ein bisschen über andere Romane geredet und auch über andere Genres. Und Sie schreiben ja auch nicht nur zwingend ein Genre, sondern Ihre Romane haben ganz unterschiedliche Themen. Aber ich finde, sie wiederholen sich nicht, sondern es sind immer unterschiedliche Welten, unterschiedliche Figuren, was man natürlich als Autor auch natürlich macht, unterschiedliche Charaktere erschaffen, aber haben Sie vielleicht eine Lieblingswelt Ihrer Welten?
Du meinst, also was ich schon mag, ist, die Welt, die am meisten einfach verspielt ist, ist Herr Müller, die verrückte Katze um Gott. Das ist dieses Buch, in dem es um Erzengel geht und um literarischen Slapstick und es geht wild durcheinander. Und das ist so ein Buch, das hat sich sehr vergnüglich geschrieben, was nicht immer der Fall ist, weil Schreiben manchmal wirklich sehr anstrengend ist. Aber in dieser Welt, das fände ich irgendwie lustig. Weißt du, wo sich auch alles, wo sich alles vermischt, ja, weißt du, Himmel und Hölle und Erde und alles möglich scheint. Das ist schon eine Lieblingswelt von mir. Aber das ist mein Hang zu Science Fiction und Fantasy. Ich habe ganz viel gelesen in meiner Kindheit, habe ich Jugend, habe ich ganz viel Science Fiction gelesen. Von den Büchern, von diesen anderen Büchern, ja, also ich mag alte Sorten schon, weil ich auch alte Sorten zwei Leben, weil das für mich auch das gleiche Dorf ist. Mhm. Und unterschiedliche Geschichten aus diesem Dorf, könnte man sagen. Zeitlich weit auseinander, aber es sind schon diese Geschichten, glaube ich. Und das ist für mich ein, doch schon so eine Welt, in die ich gerne eintauche. Aber für das nächste Buch muss ich jetzt wieder was anderes machen. Ich habe noch keine Idee. Falls euch was einfällt, bitte, ich bin offen für alles.
Vielleicht kommt ja noch was, wir schauen mal. Aber es ist gut, dass Sie das sagen, dann hat das Publikum schon mal einen Arbeitsauftrag. Das kommt ja. Genau. Ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, und ich hoffe, das habe ich, haben Sie einmal in einem Interview gesagt, dass Sie sich früher gar nicht so sicher waren, ob Sie Autor oder Filmemacher oder Drehbuchautor oder was ganz anderes wären. Und mir geht das ziemlich ähnlich. Ich habe auch super viele Interessen in dem Bereich. Aber was macht so für Sie, ich gehe deswegen davon aus, dass Sie sich auch für Film interessieren, und was macht für Sie so den Hauptunterschied zwischen Roman und Film aus? Weil ich finde, beides sind so Welten, in die man echt gut eintauchen kann, aber es ist immer noch was Unterschiedliches.
Ich glaube, dass der eine große Unterschied, den ich finde, aber das ist etwas, was mir erst so in den letzten Jahren auch immer stärker gekommen ist, ist, dass bei Büchern, das ist diese einzigartige Kulturtechnik, dass es ein Text ist, und zwar immer derselbe Text, den ihr alle lest, alte Sorten. Und trotzdem, das sind 30 Leute, die alte Sorten lesen, und es sind 30 unterschiedliche Filme, die im Kopf abgehen. Und das kann nur Literatur. Der Film, ein sehr guter Film, ist natürlich auch eine tolle Sache, weil du da genauso eintauchst. Aber der Film bringt dir eine Version, einen Film von diesen 30, 300, 3000 vielleicht, die Bücher machen können. Und deshalb glaube ich, sind Bücher nochmal einfach die Tatsache, dass da stehen schwarze Zeichen auf weißem Papier, nichts anderes. Und aus diesen Zeichen, aus diesen Zeichen entstehen unglaubliche Bilder, Gefühle, Emotionen, ja, die vom Lachen bis Weinen reichen und so weiter. Musik kann dich natürlich genauso zu Emotionen bringen und auch, aber da sind die Assoziationen viel freier. Ja, da können es sehr unterschiedliche Bilder sein. Aber eben in alten Sorten steht, da ist ein Birnbaum. Mhm. Und dann steht aber trotzdem für jeden von euch ein anderer Birnbaum dort. Es gibt 30 unterschiedliche Sallys und 30 unterschiedliche Liz. Ja. Und deswegen glaube ich, ist Literatur dann doch das, was mich noch mehr fasziniert hat. Ich bin, glaube ich, deswegen wäre ich vielleicht auch gerne Filmemacher geworden. Ich bin jemand, der gerne Bilder erschafft und mit Bildern erzählt. Mhm. Aber das, glaube ich, ist noch stärker, wenn man es in der Literatur macht. Ja.
Sehr schön gesagt, finde ich auch. Können Sie sich, ich habe irgendwann mal gelesen, vielleicht war es auch nur ein Online-Gerücht, da meinte irgendwer irgendeine Zeitung, ja, Verfilmung, alte Sorten vielleicht. Können Sie sich das vorstellen oder auch für eins Ihrer anderen Bücher, dass Sie sagen, auch wenn es dann vielleicht zumindest im Film die eine Version gäbe, dass Sie das machen wollen würden?
Ja, klar. Also der Alte Sorten wird wahrscheinlich tatsächlich, da beginnen die Dreharbeiten wahrscheinlich tatsächlich im Sommer jetzt. Und ich bin sehr gespannt, weil es natürlich so ist, dass ich genauso wie ihr meine Sally, meine Liz im Kopf habe. Mhm. Aber vielleicht muss man einfach auch als Schriftsteller sagen, ich gebe dieses Buch aus der Hand und einem anderen Künstler, der die Grundgeschichte aus dem Buch herauslöst und sie nochmal neu erzählt. Mit Bildern, auch verkürzt. Ja. In einem Film kann ja nie all das drin sein, was in einem Buch ist. Ja. Aber es kann ein eigenständiges Kunstwerk werden, das diese Grundgeschichte, die auch da erzählt ist, nochmal erzählt. Und das finde ich Im besten Falle, ich hab ein bisschen Angst davor, das muss ich auch sagen. Ne? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich gut wird. Aber das Experiment reizt mich natürlich und ich fände das toll, wenn dann jemand da ist, der das wirklich kann, dann kann das eine tolle Sache werden.
Ja, total. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es so ein bisschen schwierig ist, das so aus der Hand zu geben, wenn man die eigenen Bilder im Kopf hat. Aber wenn es sich am Ende lohnt, dann ist es doch gut. Ich gucke es mir an.
Ja.
Ich beurteile mit.
Ich bin gespannt, ob das dann wirklich was. Also, man erfährt das ja nicht gar nicht so gleich. Als Autor bist du ja, was Verfilmungen angeht, da hörst du nicht viel davon von der Produktionsfirma. Du bist dann meistens der Letzte, der dann erfährt, dass dies oder jenes passiert. Ja? Auch wer dann was spielt, darauf hast du praktisch keinen Einfluss. Aber ich bin sehr gespannt.
Wir schauen mal, wo wir gerade bei Alte Sorten noch sind, da bleiben wir noch ein bisschen. Wir kommen nachher noch zu anderen Sachen, aber erstmal noch dazu. Wir waren vorhin bei Liz und Sally. Und Liz ist für Sally eine Figur, der sie vertrauen kann und die sie versteht. Obwohl Sally sich, habe ich das Gefühl, oft selber nicht wirklich versteht. Und das fand ich war eine sehr schöne Dynamik, weil das irgendwie, glaube ich, ein Wunsch von vielen Leuten ist, einfach sich verstanden zu fühlen und gesehen zu fühlen. Deswegen meine Frage, von wem oder was fühlen Sie sich verstanden?
Leider ist meine Katze schon tot, von der habe ich mich verstanden gefühlt. Ich habe keine Ahnung. Ach, nee, eigentlich kann ich das gar nicht sagen. Ich glaube, von meinen Geschwistern, ich habe ja ziemlich viele Geschwister, und da fühle ich mich schon verstanden in den meisten Fällen und wahrscheinlich mit am besten von meinem kleinen Bruder. Wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander und doch. Von dem fühle ich mich sehr gut verstanden und das ist auch eine enge und wichtige künstlerische Beziehung für mich.
Doch, das ist schön zu hören. Ich habe auch einen kleinen Bruder, der ist gerade ein Teenager, deswegen freue ich mich zu hören, dass dieses Verständnis vielleicht noch weiter sich entwickelt.
Wir sind 15 Jahre auseinander, ich habe den mal gewickelt,
Ja.
ja. Und jetzt stehen wir aber gemeinsam auf der Bühne und schreiben gemeinsam Stücke und auch Literatur und so.
Das ist toll. Das ist sehr schön zu hören.
Der ist noch Hoffnung für dich, keine
Ja,
Sorge.
sehr gut. Das ist sehr ermutigend, ich freue mich. Aber gut. Das habe ich auch eingangs schon gesagt, Ihre Bücher haben eine sehr besondere Atmosphäre und für viele ist ja Atmosphäre eng verknüpft mit Musik. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen. Ich selber kann mit Musik nicht schreiben, weil, also höchstens mit Musik ohne Text, weil ich mich sonst auf den Text konzentriere. Geht Ihnen das genauso so?
Ja. Mit ganz wenigen Ausnahmen.
Ja.
Also manchmal, wenn ein Song auch so eine Grundinspiration für eine Geschichte ist, das war bei Zwei Leben so. Naja, aber auch nee, beim Schreiben höre ich das dann auch nicht. Das stimmt schon. Ich mag manchmal Musik beim Schreiben, manchmal brauche ich aber auch Stille, aber es geht mir so wie dir, wenn ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und wenn die Musik ist dann eher etwas, was eine bestimmte Stimmung schafft zum Schreiben, aber konzentriert zuhören kann ich auf keinen Fall. Und dann brauche ich auch nicht unbedingt Lieder mit Texten.
Ja, genau, geht mir genauso. Sonst fließen die Worte irgendwie nicht, dann wollen sie nicht zusammen mit Musik. Das ist irgendwie.
Ja, das ist genauso wie wenn du, wenn ich schreibe, lese ich selten Bücher, die mir sehr gut gefallen, weil das immer gefährlich ist. Das nimmt, wenn mir etwas sehr gut gefällt, dann beeinflusst es mein Schreiben. Und dann fange ich an zu kopieren, das will ich nicht.
Muss ich auch darauf achten. Den Fehler habe ich früher gemacht, also als ich noch ein bisschen jünger war, und dann habe ich halt gerade ein Buch gelesen, wo es um Zukunftsvision ging und dann ging meine Geschichte ganz plötzlich auch um Zukunftsvision, weil das halt gerade das war, was mich beschäftigt hat.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, schon gut zu hören, dass das auch anderen Leuten passiert, nicht nur mir. Sie haben vorhin schon gesagt, dass es dieses Dorf aus zwei Leben und alte Sorten, dass Sie diesen Ort sehr schön finden. Gibt es diesen Ort oder auch andere Orte, über die Sie schreiben, wirklich? Oder sind das nur so?
Also den Ort, das ist. Man kann nicht sagen, dass diese Orte wirklich sind, weil ich bin an so einem Ort, ich bin in so einem Dorf, habe ich meine Kindheit verbracht. Also so ungefähr so, als ich von 2 bis 12 oder 13. Das heißt, das hat mich sehr geprägt. Ich weiß, wie es auf so einem Dorf aussieht, aber trotzdem ist das Dorf, das ich heute ihn dann beschreibe, ein Ort, der dieses Dorf meiner Kindheit als Kern hat, aber natürlich ein fiktiver Ort ist letztlich. Aber dadurch, dass er, dass dieser Kern real ist, dadurch wird es vielleicht auch realistischer, wirklicher und so. Und über die meisten Orte, die in meinen Büchern auftauchen, schreibe ich tatsächlich nur, wenn ich sie einigermaßen kenne. Mhm. Also ich brauche tatsächlich, also ich könnte ein bisschen über Lübeck schreiben, weil ich da jetzt schon einige Male war und so, aber um es richtig, um richtig einzutauchen, müsste ich mehr da sein und länger. Und das ist bei den Orten, die, über die ich schreibe, normalerweise schon so. Also ich, ganz selten, ganz wirklich ganz selten, erfinde ich Orte komplett.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr selten. Genauso wie bei Personen. Die haben auch meistens einen kleinen Kern irgendwo.
Ja.
Von einer, manchmal fließen sie zusammen, aber es muss, aber sie haben oft einen, wie gesagt, einen kleinen Samen, aus dem sie entstehen. Und dieser Samen ist real.
Ja, ja, ein kleiner Funken Wahrheit ist ja überall mit bei. Das finde ich auch. Das ist auch irgendwie schon wichtig, dass es dann einem, also an einem nahe dran ist, weil sonst fühlt sich die Geschichte auch irgendwann weit weg an, wenn man zu dem Ort keinen Bezug hat oder zu den Figuren.
Ja, ja.
Ja, nah an einem dran sein. Ich habe noch eine Frage, und zwar, Sie haben einen Roman geschrieben namens Das Diamantenmädchen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich glaube, 2011 ist das Datum.
Ja.
Und der spielt in den 20er Jahren. Und Sie sind ja Lehrer für Englisch und auch für Geschichte. Und an manchen Stellen fällt halt auf, dass Sie, zu der Zeit war das ja noch legitim, und da wird halt das N-Wort verwendet an manchen Stellen. Genau. Also das ist ja der historische Kontext, der Ihnen hier bestimmt auch wichtig war. Und wie geht Ihnen das, wenn Sie ähnliche Romane lesen oder wenn Sie sowas schreiben und den geschichtlichen Hintergrund kennen und das irgendwie vereinbaren mit der Geschichte, die Sie schreiben, das Fiktive?
Das ist immer so eine Sache, das ist tatsächlich so ein Ding, über das ich mir Gedanken mache. Mhm. Und vielleicht muss ich mal vorausschicken, dass das auch in der Familie natürlich ein Thema ist. Zwei meiner Schwestern sind adoptiert. Eine kommt aus Indien, eine aus Vietnam. Also wir sind unterschiedliche Farben in der Familie. Schon immer gewesen.
Und, so.
Und die Frage ist bei solchen Sachen, wie authentisch muss man sein? Jetzt sind diese beiden Kommissare, die sind tatsächlich, die gibt es als historische Figuren, gibt es sie tatsächlich, diese Kommissare gab es, und die sind dann beide später bei der Gestapo. Mhm. Das heißt, die sind beide wahrscheinlich so alltagsrassistisch. Mhm. Und das lässt sich nicht zeigen, glaube ich, wenn ihre Sprache zu vorsichtig ist.
Ja.
Das wäre was anderes, wenn es in den 60er, 70er Jahren ist, das wieder völlig anders. Da gibt es unterschiedliche Sprechweisen. Das ist ein heikles Thema, so ein bisschen heikel, aber auf der anderen Seite denke ich, ist es etwas, man muss sich damit auseinandersetzen und dann und sich überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht? Und in dem Fall, das ist mir schon klar, dass das heute anstößig ist. Aber es ist ja anstößig. Und deswegen soll es auch im Roman so sein. Es ist etwas es ist abwertend. Aber deswegen soll es im Roman auch so sein. Aber das ist eine Entscheidung, die muss, glaube ich, jeder Schriftsteller für sich treffen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man... Also man darf sich auch nicht zu weit, glaube ich, von der Historie entfernen. Sonst müsste man, und das ist jetzt die andere als Englischlehrer, es gibt diese unglaublich eindrückliche Rede von Martin Luther King, die er damals hält, die eine unglaubliche Wirkung gehabt hat. Ja? Das ist diese große Rede, I have a dream. Was macht Aber Martin Luther King benutzt damals wahrscheinlich wertfrei, es muss wertfrei gewesen sein, für sich das Wort, also er benutzt da das Wort Negro und sagt, er bezeichnet sich selbst und sagt, wir müssen frei sein und so. Das ist, das, wenn ich das, ich, das ist grundlegend positiv gemeint dort. Und ich könnte das nicht rausnehmen, ohne die Rede komplett zu verfälschen. Also er hat eben genau das gesagt. Aber für mich jetzt wiederum, der ein Buch schreibt, das ist tatsächlich eine Frage, muss ich das oder muss ich das tun oder muss ich das nicht? Für die 20er Jahre hätte ich das bejaht. Jetzt für den Roman Zwei Leben zum Beispiel, wo der Opa darüber spricht, brauche ich das überhaupt nicht. Ja.
Ja, das finde ich ergibt total Sinn. Gerade auch weil ja irgendwie, finde ich, Bücher auch einen Eindruck vermitteln sollen, gerade wenn es irgendwie um Historie geht, wie es damals war und dass man irgendwie nicht eididi und alles war toll und verhätschelt, sondern dass man halt wirklich ein Gefühl kriegt und das so ein bisschen miterleben kann, weil wir können ja nun mal nicht zeitreisen, leider ist es so und Bücher sind das, finde ich, das Nächste.
Ja. Ja, ich glaube auch. Also es ist aber die Sache, es ist einfach so, es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen. Und in dem Augenblick, in dem du das tust, ist schon viel gewonnen.
Ja, definitiv. Das stimmt. So meine, ich würde sagen, vorletzte Frage, dann sind wir auch bald durch. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel Charaktere wie Sally schreiben, sich auch daran erinnern, wie es bei Ihnen früher war. Aber ich habe ja eben gerade auch schon angesprochen, dass Sie Lehrer sind und mich würde interessieren, ob Sie glauben, dass Sie durch Ihren Beruf, dass es Ihnen leichter fällt, sich in Teenager hineinzuversetzen und das noch ein bisschen nachzufühlen, weil Sie das ja jeden Tag erleben.
Ich weiß nicht. Ich bin ja, ich wusste mit 24, 25, dass ich Schriftsteller werden wollte. Das war dann endgültig völlig klar. Lehrer wollte ich überhaupt nie werden. Ich hab 15 Jahre für die Schule gebraucht. Ich war ein richtig schlechter Schüler und wahrscheinlich auch ein sehr nerviger Schüler. Ich habe eine Reihe von Verweisen mit nach Hause gebracht und als ich die Schule verlassen habe, war ganz klar, ich betrete diese Institution nie wieder. Ich bin Spätlehrer geworden. Ein bisschen aus dem heraus, dass ich gedacht habe, ja, ich weiß auch nicht, ich muss irgendwas machen, was ich kann, was ich halbwegs kann und wo ich Zeit habe zum Schreiben auch. Und deswegen war das tatsächlich erstmal so eine Entscheidung. Das war tatsächlich nicht so, dass ich dachte, ja, juhu, ich werde Lehrer, das war schon immer mein Traum, sondern ich dachte, gut, ich mache das, ich kann ganz gut mit Jugendlichen, glaube ich. Aber das war die Voraussetzung. Und ich glaube nicht, also was immer noch gut ist und weshalb ich immer noch in die Schule gehe, obwohl ich das wahrscheinlich jetzt in den letzten 2 Jahren hätte ich es nicht mehr gemusst, ja, hätte ich auch vom Schreiben leben können. Aber ich gehe immer noch in die Schule, weil das holt mich einfach auf den Boden. Und der Kontakt, das macht mir Freude. Also es ist auch so, wenn ich nach den Sommerferien wieder in die reinkomme und mir denke, oh, okay, ich lerne neue Leute kennen. Das finde ich cool. Immer noch. Aber ich kann gar nicht sagen, ob das so viel dazu beiträgt, dass ich mich in junge Leute reinversetze. Die meiste Zeit schreie ich sie ja an und sage, ey, warum hast du deine Hausaufgabe schon wieder nicht dabei? Und so, oder so, also dann. Und die sagen, sie waren noch einmal jung. Und dann sage ich, das geht euch überhaupt nichts an, ich will die Hausaufgaben sehen. Und also so weiß ich nicht, ob ich mich deshalb so reinversetzen kann. Aber es ist schon so, es ist ein bisschen mehr, ist man schon am Puls sozusagen. Ich glaube schon. Und das vielleicht ein bisschen mehr als in anderen Berufen. Und deswegen mache ich das eben auch so gerne. Ich glaube, ja, also insofern macht es was aus, ja. Lange, lange Antwort auf eine kurze Frage. Oh, wow. Tut mir leid, sorry.
Alles gut. Ich fand das sehr erhellend, deswegen habe ich die Frage ja gestellt. Und in Bezug auf Ihre Schüler, und das wäre auch meine Abschlussfrage, Sie haben in einem Interview auch mal gesagt, dass es Ihren Schülern eigentlich, was ich mir eigentlich nie vorstellen kann, weil ich würde das wissen wollen, aber dass es Ihren Schülern egal ist, was sie schreiben. Stimmt das?
Ja, das kann ich so schwer sagen. Schau mal, wenn du ich weiß es nicht, wenn du in meiner Klasse, du wärst in einer Klasse, ja, mit und hättest mich als Lehrer, dann wäre es dann ist das so eine komische Doppelsache. Dann würdest du nicht ohne weiteres sagen, ah, Angst, ich habe ihr Buch gelesen, weil die anderen alle sagen, wenn, was ist los mit dir?
Ja.
Buchst du gerade um 15 Punkte oder was? Ja. Und das macht man nicht einfach so.
Ja,
ich weiß, dass es nicht allen egal ist. Mhm. Also zumindest in den gerade in den oberen in den oberen Stufen, also 12., 13. und so weiter, da ist es schon so, dass die sagen, ja, aber es ist nicht so ein großes Thema. Ja? Weil die, also jetzt gerade vor Weihnachten merke ich es da schon, weil immer wieder welche kommen und sagen, ey, können Sie mir ein Buch für meine Mutter signieren? Ja, also das, aber so richtig, ich merke es oft nachher, wenn dann ehemalige Schülerinnen, Schüler, naja, obwohl es sind meistens Schülerinnen, weil die mehr lesen, ja, zu den Lesungen kommen, nach 2, 3 Jahren oder so, und dann sagen, ja, das hat uns schon immer gefallen.
Ja.
Aber das, während der Schulzeit in der Klasse, sagt man das nicht so einfach. Deswegen kann es schon sein, dass es ihnen wahrscheinlich nicht ganz egal ist.
Mhm.
Die einen hassen mich deswegen, die anderen mögen das und so. Die einen sagen, oh, der glaubt, der ist, was weiß ich, wer er ist, ja, und so. Es gibt schon auch.
Ja. Ja, aber das Argument kann ich schon sehr gut nachvollziehen, weil ich sehe schon ein, dass da die Gefahr ist, dass so aus der Ecke der Huster-Streberin kommt. Also ich kann das verstehen, dass da.
Ja, das willst du nicht. Ja, irgendwie, ich glaube, manchmal entsteht schon ein richtiges Gespräch, aber das ist dann, wenn alle sich ernst genommen fühlen. Dann ist es gar nicht unbedingt über die Bücher selber, sondern darum, wie das als Schriftstellerleben so ist, also wie das überhaupt so ist, wie was man verdient, wo das Geld herkommt, ob welche Rechte man hat, ob man Einfluss aufs Cover oder auf den Titel hat. Das sind die spannenden Fragen. Die interessiert sich schon.
Ja, das ist schön. Ja. Ich glaube, ich habe ihn jetzt auch ein paar Löcher in den Bauch gefragt über ihr Schriftsteller-Dasein. Aber
nee, ist völlig okay.
Das ist gut. Es freut mich, dass die Fragen doch nicht ganz zu tiefe Löcher gebohrt haben und dass sie Zeit hatten für dieses Interview. Und meine Fragen sind, soweit ich das sehe, ausgeschöpft. Sei denn, sie haben noch Fragen an mich, aber ansonsten.
Will jemand aus dem Publikum was wissen? Das könntest du ja weitergeben. Weiß ich nicht.
Das ist eine gute Idee. Gibt es Fragen? Ja, das ist eine Frage.
Wie kommt der Titel Alte Sorten zustande? Also ich habe das Buch geschenkt bekommen und dachte, ja, sieht hübsch aus. Meine Freundin hat mir das geschenkt, weil sie davon geschwärmt haben. Aber ich habe noch nicht reingeguckt, weil ich dachte, so auch so für Äpfel interessiere ich mich eigentlich nicht. Aber wie kommt...
Und dann, ich kann dir was sagen, mir ist es genauso gegangen.
Sehr schön.
Ich habe gedacht, alte Sorten, nee, das hört sich an wie ein Bestimmbuch für alte Äpfel oder so. Ich hätte den Titel nicht genommen.
Mhm.
Aber es ist so, wenn du das Buch abgibst, dann ist es meistens so, dass man eine Liste an möglichen Titeln mitschickt. Dass man sagt, der Verlag sagt, schick uns doch mal, was du dir vorstellen könntest. Und dann hatte ich so eine Reihe von Sachen geschickt. Da war aber nichts dabei, was ihnen gefallen hat. Und dann haben die sehr lange darüber nachgedacht und das ging so hin und her und dann kamen sie mit alte Sorten. Und ich dachte mir, genau das, was du auch gedacht hast, ne? Puh, weiß ich nicht, ob ich da reingucken würde. Ne? Und aber das entscheidet der Verlag letztlich.
Mhm.
Und ich glaube, also zu meiner Überraschung hat das sehr gut funktioniert. Aber die haben das damals, glaube ich, auch gemacht, so ein bisschen als Anklang an Altes Land von der Dörte Hansen. Ne?
Mhm.
Das war gerade in. Und ich glaube, der Verlag hat das so ein bisschen, hat sich gedacht, oh, schreiben wir mal Altes in den Titel, vielleicht funktioniert das. Ne?
Oh.
Und es hat ja dann funktioniert. Beim großen Sommer, der Titel war mit auf meiner Liste. Und den haben sie dann tatsächlich genommen.
Mhm.
Aber es ist tatsächlich nicht immer. Die Liebe an miesen Tagen wieder war nicht mein Titel.
Mhm.
Und so genauso ist es mit dem Cover.
Ja.
Das ist, die machen dir Vorschläge und dann sagst du, oh ja, Nummer A würde mir total gut gefallen. Und sagen, ja, aber wir haben uns schon für B entschieden.
Rhetorische Fragen in Verlagen also. Ja, gibt es noch mehr Fragen? Ja, eine Folgefrage.
Wie hätten Sie denn gerne das Buch genannt?
Das ist eine gute Frage.
Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war auch ein Titel, der gar nicht funktioniert hätte. Mein Arbeitstitel war bei Alte Sorten Der dunkle Duft der Erde im Oktober. kannst du nie verkaufen, natürlich. Das ist so ein fancy Titel, den man sich als Schriftsteller ausdenkt, weil man denkt, oh, das klingt aber cool. Na, in Wirklichkeit kriegst du das dann wahrscheinlich nicht mal auf dem Buch runter. Also so gesehen war es schon gut, dass sie sich für einen anderen Titel entschieden haben. Aber du hast so Arbeitstitel und findest das irgendwie gut. Aber was du als Schriftsteller gut findest, das ist noch lang nicht das, was sich auch verkauft. Ja. Und die meisten Leute hätten bei Der Dunkle aufgehört zu lesen. Dann.
Ja. Aber ich finde, das klingt... Also die Beschreibung klingt zum Beispiel nach einem guten Anfang für einen Poetry Slam Text. Das haben wir auch hier im Haus. Also wenn irgendjemand von den Slammern Inspiration davon nehmen will... Man kann es noch.
Der Titel ist jetzt frei. Nehmt die neuen.
Sehr gut. Das wollte ich hören. Sehr schön. Ja, würde sagen, vielleicht, wenn ich noch eine ganz dringende Aufforderung aus dem Publikum ist, ist das vielleicht unser Zeichen. Und ich sage nochmal ganz, ganz vielen Dank. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und wisst ihr was? Ich finde es einfach cool, wirklich cool, dass ihr lest.
Ja.
Zwischendurch denkst du ja schon, es ist tot und so. Und dass es sowas gibt, ist einfach. Einfach richtig, richtig cool. Und ich möchte, dass ihr weiterlest und dass ihr, es müssen nicht meine Bücher sein, aber Lesen an sich ist einfach eine tolle Sache und ich finde es wirklich toll, dass ihr das macht. Deswegen, danke euch.
Ja.
Ganz ehrlich, danke euch. Und habt einen schönen Abend.
Ja, Sie auch. Vielen Dank.
Nein. Excellent.